Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Webfree Next Level. Ich bin der André, mit mir wie immer der Stefan. Grüß dich, mein Lieber. Und wir haben heute einen ganz tollen Gast, und zwar den Christoph Jentsch. Grüßt euch zusammen. Hallo zusammen.
Danke für die Einladung.
Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge hier. Heute wird es wirklich sehr, sehr spannend. Das heißt, dranbleiben lohnt sich. Von mir, wie immer, ihr seid es gewohnt, einen wundervollen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. André schüttelt schon mit dem Kopf, könnt ihr Zuhörer leider nicht sehen. Ich glaube, er kann es nicht mehr hören. Ich glaube, ihr mögt es. Ich hab da Vertrauen drin, dass diese Ansage sich bei euch einbrennen wird. Definitiv. Aber ja, wir haben heute den lieben Christoph bei uns. Und André wird euch jetzt schon mal so ein bisschen erzählen, worum es heute so geht. Und dann wird Christoph sich auch einmal für euch vorstellen, dass ihr ihn so ein bisschen kennenlernen könnt, wo sein Background herkommt, sein Know-how. Und dann gehen wir auch direkt in die spannenden Themen rein. Ich freue mich schon drauf.
Ja, wir haben heute den Christoph dabei. Wunderbar. Und ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, uns in unserem kleinen Podcast hier zu begleiten. Christoph, wir haben uns ja kennengelernt in München. Und ja, du bist in der Szene sozusagen jetzt auch kein Unbekannter, was das Thema Blockchain und Web 3 angeht. Vielleicht magst du dich mal einmal vorstellen, wo kommst du eigentlich her, wie kommst du dorthin und natürlich die spannenden Geschichten, da werden wir dich gleich ein bisschen löchern, zu deiner Firma und der Tokenisierung von GmbH-Anteilen oder von einer GmbH überhaupt. Das ist sehr, sehr spannend. Christoph, herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, es freut mich hier zu sein. Also wo komme ich her? Ich habe damals theoretische Physik studiert, war bei meiner Promotion, die ich nicht abgeschlossen habe, und bin da auf Bitcoin-Mining gestoßen, weil ich Grafikkarten kaufen wollte und die Bitcoin-Miner gerade alle ihre Grafikkarten verkauft haben, ganz günstig. Das war für mich völlig unklar, was ist Bitcoin-Mining, und da bin ich dieses Rabbit Hole reingefallen. Ab damals konnte man noch alles lesen, was zu dem Thema gab, das war so 2013. Hab dann auch meine ersten Bitcoins damals gekauft, vor damals noch so 80, 90 Euro. Und danach bin ich auf Ethereum gestoßen. Ethereum ist, brauche ich hier vielleicht nicht komplett erklären, ne, die Smart Contract Plattform, eine Plattform für dezentrale Applikationen. Ich mag den Satz, den habe ich nicht geprägt, aber Bitcoin ist eine virtuelle Währung, die eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Und Ethereum ist eine Blockchain, die eine virtuelle Währung braucht, um zu funktionieren. Aber es ist in erster Linie genau das, die Blockchain als Plattform für dezentrale Applikationen. Bin dann im Sommer 2014 voll eingestiegen, zusammen mit Vitalik Buterin, Gavin Wood, Jeffrey Wilke und anderen ins Core-Team von Ethereum. Habe auch ganz, ganz eng mit den dreien zusammengearbeitet, weil ich verantwortlich war für die Tests. Ich habe quasi tausende von Tests geschrieben und gesagt, was sie alle falsch machen, Vitalik, Gavin und Co. Weil sie haben, Vitalik hat die Python-Implementierung geschrieben, Gavin die C++-Implementierung, Jeffrey die Go, die wir alle heute nutzen, Geth, also meist benutzte Ethereum-Client. Und ich war dafür verantwortlich, dass die miteinander kommunizieren können und die miteinander kompatibel waren. So, war ein super Job, habe das anderthalb Jahre gemacht, sehr eng zusammengearbeitet mit den dreien. Und wir haben dann Ethereum gelauncht 2015. Ich bin dann nach anderthalb Jahren gegangen und habe mein eigenes Startup gemacht namens Locket. Wir sind eigentlich berühmt geworden durch die DAO oder der DAO, dezentrale autonome Organisation. Ganz kurz, also wir haben Code geschrieben, womit Leute Geld, also Ether reinpacken konnten, DAO-Token rausbekommen haben und dann mit den DAO-Token wählen sollten, was sie damit machen. Das Projekt hat innerhalb kürzester Zeit wieder erwarten 150 Millionen Dollar geraced. Es gab einen Fehler im Smart Contract, es gab einen Hacker, der hat ein Drittel versucht zu entwenden, und aufgrund eines Hardforks der Ethereum-Community konnten die DAO-Investoren ihr Geld zurückbekommen, und seitdem gibt es Ethereum und Ethereum Classic. So. Und ich habe den Code geschrieben. Ich bin also da nicht wenig verantwortlich. So.
Das war eine sehr, sehr intensive Zeit.
Kann man Stunden drüber sprechen, ist halt nicht das Hauptthema, aber gibt es inzwischen drei Bücher drüber, zwei Filme, und findet im Internet genug zu dem Thema. So, nach der DAO habe ich dann weitergemacht mit Slocket, und wir haben Slocket dann sehr viel IoT-Anwendungen, also IoT- und Blockchain-Anwendungen gebaut für Siemens, RWE, Innogy, andere Firmen in Deutschland. Waren dann so 50 Mitarbeiter und haben dann 2019 die Firma verkauft. Dann habe ich eine kleine Pause gemacht und dann habe ich ein Venture-Studio gegründet, worin wir mehrere Web3-Firmen aufbauen, und das Wichtigste oder das, was ich selber anführe, wo ich 100% meiner Zeit, das meiste Geld auch reinstecke, ist Tokenized. Tokenisierung von GmbH-Anteilen, da kommen wir sicherlich noch drauf. Genau, das sind meine letzten 10 Jahre.
Also wenn du das so abreißt, wenn du das so abreißt und so innerhalb von, ich sag mal, 3,5 Minuten erzählst, werden wahrscheinlich viele unserer Zuschauer und Zuhörer vieles davon wissen. Dass du da so tief drin warst, das ist bestimmt jetzt für viele auch neu. Und das soll, wie gesagt, auch heute nicht das Thema sein. Und da gibt es halt auch viele, viele Informationen dazu. Aber es ist schon einzigartig, muss man doch noch ganz klar sagen. Ja? Also, dass man so früh in gewissen Themen drin war und dadurch natürlich auch diese Welle mitgenossen hat, ne? Und natürlich aber auch die Höhen und Tiefen mitgenommen hat. Ich hatte so eben auch eingangs gesagt, auch da, ich, genauso wie Stefan hat seine Historie, ich auch, welchen Scams wir aufgesessen sind, wie viel Geld wir da verbrannt haben, wie viel DAOs wir ja vertraut haben, wie viel Dinge wir dort getan haben. Das ist sehr, sehr spannend, ja. Und das mal aus der anderen Sicht zu hören, sozusagen, derjenige, der da mitgemacht hat und das halt auch groß gemacht hat, weil meistens sind wir ja diejenigen, die da immer nur partizipieren von. Ja. Sehr, sehr spannend, ja. Also sehr schöne. Sehr interessante Historie, definitiv.
Extreme und auch spannende Zeit. Also wir haben wirklich viel erlebt. Und vielleicht trotzdem abschließend dazu, viel Gutes und Schlechtes. Die Technologie ist einzigartig, was damit möglich ist, ist einzigartig. Und ich habe leider auch viel, die ganze ICO-Welle, viele Scams, viele Missprojekte, die leider auch den Ruf der gesamten Branche sehr runtergerissen haben. Wenn man heute sagt, man arbeitet irgendwie Krypto, Web3, Blockchain, muss man sich fast schon verteidigen, als würde man im Casino arbeiten oder ähnlich, so von der Branche her. Und das ist sehr, sehr schade, weil gerade was wir jetzt auch machen, ist was, was wirklich viele brauchen, was überhaupt nichts mit Casino und Co. zu tun hat, aber leider hängt das dieser Ruf uns noch sehr stark nach, was sehr schade ist.
Da bin ich absolut auf deiner Seite, Christoph. Also dadurch, dass es halt so viele Meme-Coins, aber auch ICOs von wirklich Schmutz gab, muss man auch einfach so sagen. Ja. Da ist natürlich halt auch diese Gier und diese Gambling-Lust, also diese Lust, was auch zu riskieren, bei sehr, sehr vielen Leuten entstanden, weil man hört dann so diese Geschichten, da hat jemand in einen Token $100 investiert und ist Multimillionär geworden und das geht dann viral durchs Internet und jeder denkt sich, ja, ich schaffe das jetzt hier halt auch irgendwie. Und da ist dann halt so wirklich dieses Gambling und diese zigtausenden ICOs entstanden. Das war ja, ich sag mal so 2020, 2021 war es ja tatsächlich noch so, es gab so um die 20.000 Kryptowährungen. Der Markt war noch so einigermaßen übersichtlich, auch wenn es da schon kaum durchschaubar war. Aber jeder hat irgendwie auf einmal eine Kryptowährung gelauncht. Jetzt im Jahr 2025 sind wir bei weit mehr als 2 Millionen verschiedene Kryptowährungen, weil es einfach wirklich, gerade auch mit den Meme-Coins etc., die Leute einfach nur dazu angehalten werden, investieren ein bisschen und mach ganz viel. Und es wird dann teilweise sogar versprochen. Und das, ja, wirft leider diesen Schatten, wie du es auch gerade schon gesagt hast, über das, was wir eigentlich mit dieser Technologie erreichen können und wie fortschrittlich das Ganze halt auch ist für die Weiterentwicklung des Internets, für die Weiterentwicklung der Digitalisierung. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Und da versuchen wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Die Schlechten sind oft lauter als die Guten. Ich habe heute einen schönen Satz gelesen. Diese Chain hätte ein Smart Contract sein können, ist das Neue, dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können. Und das genau auf diese tausende Chains auf jeden Fall zu. Aber ja, gut. So viel dazu.
Ja, das stimmt. Das stimmt, absolut. Ja. Ja, wir versuchen ja auch mit unserem Podcast so ein bisschen das auch ganz ein bisschen professioneller zu sehen, auch ein bisschen orientierter in die Firmen hinein. Ja. Also jetzt nicht unbedingt speziell über Trading zu sprechen oder was ist jetzt der nächste Coin, der gerade viral geht oder ähnliches, sondern halt ein bisschen Futter dran zu machen. Also das heißt, welche Use Cases gibt es, welche Informationen gibt es, was kann man auch nutzen, was ist vielleicht eine Idee auch für Unternehmen, für Privatleute und dafür soll ja auch das hier auch sein. Jetzt hast du mit deiner aktuellen Firma Tokenized, hast du gerade schon gesagt, wo du hinterstehst. Du hast was sehr, sehr Spannendes gemacht, was ich, und das musst du uns so ein bisschen erklären. Also, ich sag's mal aus meinen Worten, was ich mitgenommen habe. Und zwar, wenn ich jetzt eine Firma habe, also sprich eine GmbH, diese sozusagen und dort Investoren zu finden, um halt die Firma auch wachsen zu lassen, kann schwierig sein, muss nicht schwierig sein. Aber du hast einen Weg gefunden, das ganze Thema ein bisschen anders darzustellen, es super simpel zu machen. Und das finde ich sehr faszinierend. Also ich mag diese Simplifizierung dieser ganzen Geschichte, es super simpel zu machen, mit einem einzigen Knopfdruck, mit einem einzigen Button sozusagen Investoren in diese Firma hineinzuholen, um ihnen aber auch nachweislich etwas zu geben. Und dieses Nachweisliche auch weiter verwendbar zu machen. Das heißt, wenn ein Investor sagt, hey, ich möchte jetzt aus dieser Firma aussteigen und ich gebe meinen Anteil sozusagen weiter, dass das auch weiterhin funktioniert. Weil das ist nämlich auch rechtlich auch nicht so einfach. Das musst du so ein bisschen erklären, wie das genau funktioniert und was auch die Idee dahinter ist, das halt auch im Endeffekt dann halt fortzuführen.
Ja, gerne. Also wir haben ja gerade über die ganzen ICOs gesprochen und Coins, die so gelauncht wurden. Und auch wenn viele von den Projekten vielleicht schlecht waren, war das Verfahren sehr schön. Also das Verfahren des Investments. Wie wir, also einfach nur Token kaufen, fertig. Ich sehe genau on-chain, wer die, was ist Market Cap, was gibt's da, die Exchanges waren da. Also die Infrastruktur, die Technologie, das Verfahren, super. Die Projekte eher nicht, aus ein paar Ausnahmen. So. Und aus dieser Welt kommend, nachdem ich meinen Exit gemacht habe, habe ich angefangen, Business Angel Investments zu machen. Und ich bin jetzt so bei ein paar 20 Investments. Und die sind aus Verfahrenssicht absolute Hölle. Also mit Notar und Wandeldarlehen und alles ist intransparent zu gewissen Teil, wer da noch welche Wandeldarlehen hat und wenn man in anderen Ländern das macht. Und warum können wir nicht diese Technologie nutzen und das quasi Cap-Table on-Chain bringen. Das war der Hauptgedanke. Das ist auch nicht ganz neu. Gibt es natürlich viele, die es schon probiert haben. Real-World Assets und Aktiengesellschaften. Und da ist auch viel Fortschritt gemacht worden. Aber wenn man den normalen deutschen Gründer hernimmt, der eben nicht mit einer Aktiengesellschaft startet und eine Liechtenstein-Holding und irgendwo in Estland noch eine ÖÜ hat, sondern einfach nur eine deutsche UG oder GmbH, für den ist das alles sehr weit weg. Und unser Gedanke war, wie können wir das für den zugänglich machen? Wir haben sehr viel Geld ausgegeben für Anwälte, haben wirklich keine Kosten und Mühe gescheut, eine saubere, sichere, holistische Lösung zu bauen. Wie sieht das genau aus? Wir fassen den Cap-Table im Handelsregister nicht an. Also wer eine GmbH kennt, vielleicht mal kurz zur Einführung, Gründung zum Notar, Stammkapital 25.000 Euro, 1 Euro entspricht einem Geschäftsanteil, also gibt es dann 25.000 Geschäftsanteile, die sind eingetragen im Handelsregister, alles fein. Und man kann sagen, das Handelsregister ist schon so eine Art Blockchain, nur vom Staat betrieben und auf Papier und nicht digital. Aber sonst ist das schon sehr, sehr ähnlich. Und funktioniert auch gut, besser als was die Amerikaner haben, nämlich gar nichts. Das sind nur Verträge, daraus muss man ausrechnen, wie viel Anteil es gibt. Ist viel, viel komplizierter in Delaware. Das funktioniert in Deutschland schön. Aber ich muss halt bei jeder Änderung in meinem Cap-Table zum Notar. Und jetzt war die Frage, wie können wir das nicht aufheben? Wir nutzen dafür sogenannte Genussrechte. Es ist nichts anderes als ein einfacher schuldrechtlicher Vertrag zwischen dem Investor und der GmbH, wo drin steht, dass er ein tokenisiertes Genussrecht erhält und ein Token entspricht wirtschaftlich einem Geschäftsanteil. Und jedes Mal, wenn ein Gesellschafter Geld bekommt, kriegt ein Tokenholder genauso viel Geld pro Token wie der Gesellschafter pro Geschäftsanteil. Als ein Token, wirtschaftlich ein Geschäftsanteil. Dann bleibt auch alles sehr einfach zu rechnen. So sieht die Auszahlung aus, also Auszahlung in Form von Dividenden oder Exit-Erlösen oder sogar Liquidationserlösen. Immer wenn der Gesellschafter Geld bekommt, bekommt der Tokenholder genauso viel pro Token wie Gesellschafter pro Geschäftsanteil. Das ist der Kern des ganzen Dokuments. Aber es ist halt nicht beim Notar, sondern nur ein Vertrag. Also kann man den digital abschließen und den kann man, also wir sagen auch always be raising, du kannst in jeden Tag einen neuen abschließen. Du musst nicht eine Runde organisieren, du kannst kontinuierlich fundraisen. Das sind so die Hauptgedanken. Es gibt noch ein paar rechtliche Feinheiten, können wir gerne drauf eingehen, wenn es interessiert. Also es gibt auch eine Put-Option, dass man den Token umwandeln kann in echte Anteile beim Notar. Das heißt, der Investor hat nicht nur eine wirtschaftliche Beteiligung, er hat sogar die Möglichkeit, wenn er es wünscht, umzutauschen. Das Einzige, was er dann zusätzlich bekommt, wenn er echte Anteile hat, ist letztendlich Mitbestimmung. Mitbestimmung gibt es nur für echte Gesellschafter. Tokenholder, die ein Genussrecht haben, sind eben nur wirtschaftlich beteiligt ohne Mitbestimmung. Wenn man aber nur 0, irgendwas Prozent hat oder unter 10%, ist die Mitbestimmung oft sowieso nicht so relevant. Gerade so Business Angels, Kleinanleger. Deshalb glauben wir, ist das die bessere Lösung fürs Investment und wir fokussieren uns sehr stark auf Business Angels, aber natürlich auch VCs und Kleinanleger, Mitarbeiter, dass die alle über unsere Lösung in eine GmbH investieren können. Einfach und digital, rechtskonform, von der BaFin als Wertpapier bestätigt, von Finanzamt an, bei einer verbindlichen Auskunft alle Fragen beantwortet bezüglich steuerlicher Einordnung. Praktisch aus Investorensicht genauso besteuert wie GmbH-Anteile. Das heißt, wir haben letztendlich ein Konstrukt geschaffen, was sich steuerlich wie ein GmbH-Anteil verhält, aufsichtsrechtlich wie ein GmbH-Anteil, also ein Wertpapier, und wirtschaftlich auch wie ein GmbH-Anteil verhält und sogar umtauschbar ist ein echter GmbH-Anteil, nur Mitbestimmung fehlt. Und mit diesem Vehikel können wir jetzt Mitarbeiterbeteiligung und Investments abschließen. Alles digital auf einer Plattform. Das ist so die Zusammenfassung.
Wahnsinn. Also gerade für Startups, denke ich mal, ein sehr, sehr relevantes Thema, die ja gerade Startups suchen ja häufig nach Fundraising-Methoden und dann hast du natürlich immer Kosten, die entstehen. Startups haben jetzt vielleicht auch nicht so das Geld und die Investoren sind dann auch nicht so happy darüber, wenn die die ganzen Kosten dafür tragen müssen, um an diesem Startup zu partizipieren. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe eine sehr, sehr spannende Frage, Christoph, einfach um mal so vielleicht deine Einschätzung zu hören. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung dieses System gegebenenfalls adaptiert, sodass es vielleicht auch in Zukunft zu einem rechtlich abgesicherten Stimmrecht kommen kann, dass quasi das Handelsregister auf der Blockchain kommt und der Notar vielleicht durch ein Smart Contract unterstützt wird? Nennen wir es unterstützt.
Also ich bin jeder, der mich kennt, weiß, dass ich durch und durch optimistisch bin. Aber in diesem Punkt bin ich es nicht. Ich glaube nicht, dass das Handelsregister sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren signifikant ändern wird. Das Schöne bei unserer Lösung ist, es erinnert mich ein bisschen an die ersten Tage von Ethereum. Da gab es ein Zitat, was ich immer wieder in meinen Slides benutze und was damals, glaube ich, Gavin Wood hat mir das damals gezeigt. Kennt vielleicht auch jeder Gründer von Polkadot aktuell. Und das war von Buckminster Fuller, der sagte, "You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete." Also kämpfe nicht gegen die aktuelle Realität, es ist wirklich David gegen Goliath, sondern bau was Neues, was das Alte obsolet macht oder überflüssig macht. Und letztendlich ist das der Grundgedanke auch ein bisschen bei all den Projekten, die in Ethereum so rumschwören. Das ist oft nicht, wir bauen eine neue Bank, sondern wir machen etwas, dann brauche ich die Bank nicht mehr. Ich mache halt ein Wallet oder DeFi-Protokolle für Lending und so weiter. Die gehen immer von diesem Prinzip aus, versuchen nicht ein Feature an das bestehende System ranzupacken oder es irgendwie zu verbessern, sondern ich baue einfach ein neues, was das alte überflüssig macht. Und das ist das, was wir jetzt getan haben. Wir brauchen keine weiteren Approvals von irgendjemanden. Wir wissen, wir sind innerhalb des geltenden Rechts. Also mit den aktuellen Gesetzen, wie es aktuell ist, können wir unsere Lösung zu 100% fahren. Wenn ich mir Änderungen wünschen würde, dann wären das etwas lockerere Geldwäsche-Gesetze, also im Sinne von Videoident bei jedem 50-Euro-Investment, muss das wirklich sein. Das sind einfach wahnsinnige Hürden immer für jedes Investment, was man da machen muss. Wir tun es alles, wir halten uns an geltendes Recht in Deutschland, was die BaFin hat. Ich würde mir wünschen, es wäre einfacher, aber wir brauchen keine neuen Gesetze oder Änderungen, um das zu tun, was wir heute tun. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und wenn irgendwann die Mehrheit darauf switcht und das nutzt, dann kann es sein, dass der Staat irgendwann mal sagt, okay, vielleicht führen wir noch die eine oder andere Erleichterung ein oder wir werden im Handelsregister eine Notiz machen, wie viele was die Tokenadresse von dem Projekt ist, um noch zu schauen. Dann sieht man, im Handelsregister gibt es so viele Anteile plus, ich kann ja nachschauen, wie viele Tokens hat das Projekt gerade in Form von Genussrechten geissued. Es wäre noch so nette nice to have, aber nicht nötig.
Finde ich sehr, sehr interessant. Auch gerade das Zitat, was du auch gerade gesagt hast, nicht gegen etwas Bestehendes zu kämpfen, sondern eine Sache nebenher zu entwickeln, was das andere aufs Leben macht, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele Menschen oder auch Startup-Gründer da draußen versuchen, mit ihrer Idee etwas zu attackieren und das Ding quasi aufzuzwängen. Und ja, es ist dann quasi David gegen Goliath. Es kann mal gut gehen, aber der Weg ist tatsächlich unglaublich schwer.
Ja, der prozentuale Anteil ist halt sehr, sehr gering, ja, dass solch ein Startup oder ähnliches dieses dann auch gewinnt. Ja. Also das, ja, da muss schon viel passieren, ja. Disruption. Unfassbar spannend. Du hast ja jetzt wahrscheinlich diese Idee, irgendwann ist dann geboren. Wie lange hast du jetzt gebraucht, um diese Plattform sozusagen zu adaptieren? Also du sagst, okay, du hast gesagt, viel Geld, Zeit in Anwälte. Wie lange hast du gebraucht, das von A nach B sozusagen zu führen, bis du wirklich den ersten, ja, Kunden sozusagen auf deiner Plattform drauf hattest?
Also wir haben angefangen wirklich Januar 2022. Und das war erstmal nur ich eigentlich mit ein, zwei Leuten und wir haben da erstmal nur mit Anwälten uns rumdiskutiert, wie man das überhaupt macht. Am Anfang war auch eine Idee, machen wir es im Ausland? Also viel einfacher irgendwo Cayman Islands, Estland, Liechtenstein, Schweiz, so die üblichen Verdächtigen, machen dort so ein On-Chain-Cap-Table-Management und die deutsche GmbH ist einfach eine 100% Tochter. Hätte auch funktioniert, hätte aber für jeden Kunden bedeutet, das erste, was sie machen müssen, ist eine Offshore-Company gründen und all ihre Anteile darüber transferieren. Ist auch kein schönes Onboarding. Und das haben wir dann uns dagegen entschieden. Dann kommen als nächstes, machen wir die Aktiengesellschaft. Die geht viel leichter heute mit EWPG, also elektronische Wertpapiergesetz. Kann man heute schon Kryptoaktien issuen. Aber die meisten deutschen Gründer haben halt keine AG, die machen eine GmbH. Also es war erstmal ein langer Weg, bis wir richtig dort gelandet sind, wo wir jetzt sind. Und die ersten Kunden, ich glaube, so Sommer 22 waren wir dann so sicher, wie das rechtliche Konstrukt aussehen muss. Hat so noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis wir das fertig als die ersten Vertragsvorlagen hatten. Dann so Anfang 23 haben wir uns selbst die erste Runde gemacht, also Tokenized GmbH, über unseren Produkt die ersten Private Offers abgeschlossen, damals mit Hightech Gründerfonds, HTGF. Dann gab es Partner bei HV Capital, die mit eingestiegen sind. Dann hatten wir Seed & Speed, Carsten Maschmeyer, auch mit drin. So, es waren die ersten Investoren, eine Handvoll Business Angels. Und im Spätsommer 23 hatten wir dann die ersten Firmen drauf, die ihre Private Offers geclosed haben. Das Produkt hat sich dann weiter ausgebaut. Wir haben dann noch Mitarbeiterbeteiligung gebaut, Public Offer, was wesentlich komplexer ist für Kleinanleger als wie Private Offer, was für mehr für Business Angels, Familie und Freunde gedacht ist. Und richtig Fahrt aufgenommen, würde ich sagen, hat es dann so im Sommer 24, das dann langsam mehr wurde, noch mehr als Anfang des Jahres. Wir sind jetzt bei 8,3 Millionen Total Assets Tokenized, also der Wert der Tokens, die ausgegeben wurden. Wir haben über 200 Investoren auf der Plattform. Wir sind so bei 170 Anmeldungen von Firmen, wobei man davon viele auch nur, also Doppeleinträge sind oder einfach nur jemand, der nur angefangen hat, sich anzumelden, nicht fertig gemacht hat. Also von denen, die es fertig gemacht haben.
So wie ich.
Du bist einer von diesen 170.
Ja. Aber genau. Du hast mich schon gecatcht gerade. Ja.
Und dann
ja.
Davon sind es, glaube ich, jetzt über 60 oder knapp 70, die jetzt Tokens schon, also den Gesellschaftervertrag unterschrieben haben, die richtig ongeboardet sind. Also richtig ongeboardet heißt, alle Gesellschafter müssen eine Gesellschaftervereinbarung unterschrieben haben, dass wir Tokens ausgegeben werden dürfen. Und davon sind jetzt so knapp 40, die auch Tokens, oder waren es 35 ungefähr, die Tokens ausgegeben haben. Und eben in Höhe von über 8 Millionen aktuell. Da gehören wir selber dazu als Tokenize. Unsere eigene Runde ist natürlich auch ein großer Teil davon, sogar der größte. Aber wir sehen jetzt halt wirklich die Adoption. Also ich habe die Zahlen letztens offen gehabt. Ich bin manchmal ganz transparent. Ich mache jetzt meine Zahlen auf. Die haben erst von diesem Montag, also wirklich von...
Das finde ich super, so, ja. Christa.
Er stand bei 8,374 Millionen Total Assets Tokenized, 177 Company Accounts created, davon 75 fertig ongeboardet, 36 haben Tokens ausgegeben. Wir haben 291 Private Offers closed von 239 Investoren, die im Mittel 27.500 Euro investiert haben. Da haben wir noch 10 Firmen, die Mitarbeiterbeteiligung machen. So, das sind so die aktuellen Zahlen. Wir sind noch nicht durch die Decke gegangen, aber wir haben sehr gut angefangen. Und wir haben gerade Video rausgebracht, habt ihr vielleicht bei LinkedIn gesehen und auf YouTube. Ja. So ein bisschen was Humorvolles, wir versuchen die Geschichte nicht auf Tokenisierung, Blockchain, Krypto, sondern wir gehen auf einen Invest Now-Button, der funktioniert. Also einfacher kann man sich nicht mehr vorstellen. Du hast den Button, packst auf die Webseite, Leute klicken drauf und können investieren. Und wir kümmern uns quasi im Backend um den ganzen Rest, dass das Investment abgewickelt wird, dass alles rechtskonform passiert. Und ja, am Ende bekommen die einen Token auf den ERC20-Token auf der Ethereum-Blockchain. Der ist technisch gesehen transferierbar. Wir arbeiten daran, auch einen Zweitmarkt zu bauen. Der kommt hoffentlich noch dieses Jahr. Und dann kann man die auch handeln. Das ist so die grobe Roadmap für dieses Jahr.
Ja, handelbar wäre natürlich dann nochmal die Steigerung des Ganzen. Absolut, ja. Wenn man natürlich dann sagt, okay, hey, ich habe hier diesen Anteil und so weiter und kann den noch weiter traden. Und sehr krass, ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Also, unfassbarer Werdegang. Und ich glaube, weiß ich nicht, am Ende des Tages, klar, ihr habt dafür, weiß ich nicht, dann 2 Jahre dafür gearbeitet, aber wie du schon, deine Zahlen sprechen ja auch für dich, dass du da schon eine sehr, sehr große Growth Rate auch noch siehst, ja. Und ich lese es und höre es auch, dass da sehr, sehr großes Interesse da ist, dieses dann halt auch so zu tun, weil, und das hat mich auch so ein bisschen gecatcht, deswegen, ich bin einer der 100, was sagst du, über der 170, und ich glaube, da muss ich auch nochmal bei, weil es halt super simpel ist. Ja, also ich habe mir die Plattform angeguckt, ich habe gesehen, weiß ich, du trägst im Endeffekt nur die Teile da ein. Klar, natürlich musst du, wenn du jetzt Alleingesellschafter bist, so wie in meiner Firma jetzt, ist es relativ simpel, ja, unterschreibst du selber das Ding, aber ansonsten musst du halt die Gesellschafterverträge machen und dass das dann halt so machbar ist, lädst das dort hoch und ab dem Zeitpunkt kannst du halt diesen Button nutzen, einbauen in die Webseite. Super simpel. Das meine ich so eben mit Simplifizierung.
Ja. Noch ein Stück einfacher gemacht. Du kannst den Button jetzt schon bekommen, bevor du das Onboarding abgestellt hast. Also diesen Button kriegst du schon, wenn du deinen Namen angegeben hast, deine E-Mail-Adresse, deine Firmennummer, kannst den Button draufpacken, da kann nur noch keiner investieren, die können nur Investment-Anfragen stellen. Also die kriegen dann quasi nur ein, ich bin Max Mustermann, ich würde gerne 10.000 Euro investieren, hier ist meine E-Mail-Adresse. Und du kriegst dann diese Requests und um die abzuschließen, die Investments, dafür musst du das Onboarding abschließen. Also wer will, kann sich jetzt schon kostenlos diesen Starter-Package, nennen wir das, holen und einfach den Button auf seine Webseite packen. Nur zum Abschließen braucht man dann das volle Onboarding.
Das finde ich sehr spannend, weil das zieht natürlich, ne? Dass man selber sieht, als sozusagen als Inhaber, hey, da gibt's ganz, ganz viele, die dann in deine Firma investieren würden, du bist aber noch nicht so weit, also lockt man sich selber sozusagen auf deine Plattform. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das gefällt mir sehr gut.
Ich finde es auch selber als ursprünglicher Startup-Gründer finde ich das halt auch interessant, weil wenn du dann eine gewisse Reichweite hast und das da einfach mal deiner Community oder auch deinem Investorenkreis einfach mal anbieten kannst, indem du drüber gesprochen hast und dementsprechend mal diesen Button postest, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch ist eigentlich gerade das Interesse der Leute, tatsächlich in meine Idee und in mich zu investieren. Und wenn du natürlich wenig Resonanz da bekommst, dann weißt du, dass du da auf jeden Fall Besserungsbedarf hast und musst noch gar nicht zu viele Schritte vorab machen und am Ende dann quasi auf die Nase fallen und zu sagen, jetzt ist alles so weit vorbereitet, aber keiner will investieren. Finde ich jetzt eigentlich auch eine sehr, sehr coole Unterstützung für Startup-Gründer, die noch am Anfang stehen.
Und ich spreche deshalb auch gern von kontinuierlichem Fundraising, weil wer von euch, der eine Firma hat, würde ein Produkt nur einen Monat pro Jahr verkaufen. Du würdest sagen, nonstop, ich bin im Sales. Und wenn du ein Startup hast, was noch nicht Cashflow-positiv ist, bist du eigentlich immer im Fundraising, bis du das erreicht hast. Und das auch 12 Monate im Jahr, 24/7. Und dafür ist dieser Button auch da, dass man kontinuierlich Geld raisen kann. Man kann mal die Bewertung hin und wieder anpassen, bei welcher Bewertung man Geld aufnimmt, weil man vielleicht Fortschritte gemacht hat. Aber dass man immer bereit ist, mindestens Investment-Anfragen zu sammeln. Man kann ja auch erstmal sagen, ich sammle die nur und überlege mir in 3 Monaten, ob ich eine Runde mache und dann schreibe ich die alle an und lade die ein zu investieren. Geht ja auch. Oder direkt jetzt schon sagen, richtig öffentlich, ähnlich bisschen wie die ICOs damals. Ich kann rechtlich konform auf Social Media gehen und sagen, ich raise gerade eine Runde bei der Bewertung, hier ist mein Button, ihr könnt jetzt investieren ab 50 Euro Mindestinvestment. Also für denen, die heute zuhören, ihr könnt auf unserer Webseite mal schauen, Tokenize, also tokenize.it, da gibt's den Invest Now Button oben rechts, ihr könnt direkt draufklicken und entweder nur eure Kontaktinformationen da lassen, dass ihr in der Zukunft investieren wollt, oder auf Invest Now klicken und direkt ein Investment ab 50 Euro aufwärts abschließen und das mal ausprobieren.
Finde ich super. Ja,
finde ich auch vom Risiko her sehr gering, finde ich toll. 50 Euro, ab 50 Euro kannst du starten. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie direkt Business Angel sein, der dann direkt fünfstellig locker machen muss, sondern du kannst dann mit Kleinstbeträgen auch einfach mal so ein bisschen in die Idee reinstuppern. Finde ich super.
Ja. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, vielleicht, weil du so eben sagtest, hey, ja, die AGs, das ist relativ simpel, in Anführungsstrichen, simpel, ja, dort das zu tun. Was du natürlich damit machst, du adressierst natürlich den deutschen Mittelstand, der ja der Motor, ja, unserer Gesellschaft ist, muss man ganz klar sagen. Und da diesen Ankerpunkt sozusagen reinzuwerfen und zu sagen, hey, ich gebe euch die zusätzliche Möglichkeit, im Endeffekt zu wachsen, wenn ihr das und das und das tut, auf sehr, sehr simplifizierte Weise, ohne jetzt weitere Verträge und Ähnliches abzuschließen, finde ich toll. Es ist eine sehr, sehr gute Idee und ich bin davon fest überzeugt, dass du da sehr, sehr viel Erfolg mit haben wirst, ne, zukünftig. Also definitiv. Das wird bei den 170 definitiv nicht bleiben, das weiß ich. Ja. Vielleicht mit einem Jahr wieder.
Ja, vielen Dank.
Ja, perfekt. Vielleicht noch eine Frage zu diesem Genussbrauchrecht. Weil da hatte ich beim letzten Mal oder letzten Gespräche immer so ein bisschen den Knoten im Kopf. Es ist ja richtig, dass wenn ich Anteile an einer Firma habe und die sozusagen weiter veräußere, hast du auch gesagt, du musst immer theoretisch zum Notar, bei euch nicht. Wenn dieser Anteil jetzt weitergegeben wird, das ist was anderes, also ein Genussbrauchrecht.
Genussrecht.
Oder Genussrecht, Entschuldigung, Genussrecht. Ja. Kannst du das nochmal ein klein bisschen erläutern, was das denn bedeutet? Weil ich glaube, das ist vielleicht noch nicht jedem Zuhörer und jedem Zuschauer klar. Ja.
Also erstmal, ein Genussrecht ist nur ein Vertrag. Einfach nur, ich habe einen Vertrag zwischen Investor und GmbH und da steht drin, was ich bekomme. So, und da steht drin, pro Genussrecht, also man kann es auch in Teile nehmen, und wir haben das ja tokenisiert, also pro Token, erhalte ich dieselben Auszahlungen wie ein Gesellschafter pro Geschäftsanteil. Das ist im Kern, was da drin steht. Plus die Put-Option, dass ich den wandeln kann in echte Anteile beim Notar. Das ist das Recht. Jetzt vielleicht eine kleine spannende rechtliche Ausflug. Wie haben wir den Token an dieses Recht gebunden? Ja, also das Recht auf Auszahlungen, wenn man so möchte. Dieses Genussrecht, ne? Dividendenauszahlungen, Exit-Erlöse und so weiter. In derselben Höhe wie ein Gesellschafter pro Geschäftsanteil. So, wir haben jetzt geschrieben, das gilt nur, wenn ich einen Token habe. Und es gibt ein, gut, ich mache jetzt ein Problem auf, was die meisten Hörer gar nicht wissen, dass es existiert, und danach löse ich es wieder. Aber trotzdem, das war nämlich der dicke Knoten, den wir am Anfang lösen mussten. Wenn ich einfach nur diesen Vertrag hätte, habe ich folgendes Problem. Wenn meine 8-jährige oder inzwischen schon 10-jährige Tochter den Token technisch an jemand anders weitergibt, weil sie Zugang hat zu meinem Laptop, würde das Rechtliche bei mir bleiben, weil meine 8-jährige Tochter war nicht rechtsfähig, die konnte den Vertrag gar nicht eingehen, die konnte dieses Genussrecht gar nicht an den anderen Investor abgeben. Es hat ja zwar den Token, aber ich habe noch dieses Genussrecht. Und das weiß der vielleicht gar nicht. Jetzt verkaufst du den Token vielleicht noch weiter und irgendwann gibt's mal Dividendenauszahlung. Ich sage, ich habe zwar keinen Token mehr, aber ich habe ja diesen Vertrag hier und das reicht doch aus. Gib mir mal wieder meine Auszahlung. Und dann kommt noch ein anderer und sagt, ich habe zwar diesen Token. Und dann muss der Geschäftsführer sagen, na ja, aber du hast das Recht ja nicht. Willst du das nachweisen, dass du das Recht hast? Das ist das größte Problem bei allen sogenannten Real-World-Assets oder tokenisierten Dingen, wo nicht dass der Wert im Token selbst steckt, sondern die an was anderes gebunden ist. Wie löst man dieses Riesenproblem? Bei den Aktien löst man das über einen, ähnlich wie der Handelsregister, gibt es so einen Registerführer auf der Blockchain, was der macht, gilt. Was der Notar macht, gilt. Der stempelt quasi die Übertragung ab. Könnte man so sagen. Dann ist sie durch. Das gibt's jetzt nicht bei den Genussrechten. Wie machen wir es da? Wir nutzen einen kleinen, wir können sagen, rechtlichen Trick, wobei es halt keine, man darf es nicht denken, wir umgehen jetzt hier irgendwie das Recht. Das ist eine ganz saubere, ordentliche Lösung, der CMS für uns entwickelt. Markus Kaulatz ganz konkret, der hat auch darüber Veröffentlichungen geschrieben. Im deutschen Gesetz, im BGB, also ganz weit unten verankert, gibt es die sogenannte Auslobung. Auslobung bedeutet, ich verspreche öffentlich eine Handlung zu belohnen. Zum Beispiel Finderlohn. Ja, wer das findet, kriegt 1.000 Euro. Oder wer dieses mathematische Rätsel hier löst, den belohne ich mit 1.000.000 Euro. Das Tolle bei der Auslobung ist, die Gegenseite musste nie irgendwas unterschreiben. Nur der die Auslobung macht, er verkündet das und es ist rechtlich verbindlich. Und wenn der jemand das findet oder das mathematische Rätsel löst, kann der vors Gericht gehen und sagen, ich fordere jetzt, dass das Geld mir ausgezahlt wird, weil es gab eine richtig ordentliche, rechtlich gesehen, Auslobung. Und wir nutzen dasselbe. Bei uns gibt es den Vertrag, der das Problem hat, dass man nicht nachweisen kann, ob da weitergereicht wurde. Sprich, Stichwort 10-jährige Tochter drückt auf den Button. Aber zusätzlich gibt es eine Auslobung, wo die GmbH, die diese GmbH-Tokens ausgibt oder die Genussrechte, lobt aus, dass die Handlung des Haltens des Tokens belohnt wird mit Dividenden. Die Handlung des Zurückschicken des Tokens an die Firma wird belohnt mit Exit-Erlösen und so weiter. Das heißt, es wird eine triviale Handlung belohnt, die man aber nur ausführen kann, wenn man den Token hat. Und damit kann ich sagen, ich habe den Token jetzt auf Uniswap gekauft zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, ob das Vertrag an mich übergegangen ist, weil ich nicht weiß, wer mir den verkauft hat, ob das die 10-jährige Tochter war oder ob der völlig betrunken gewesen ist oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Ich kann mich auf die Auslobung beziehen und sagen, völlig egal, was die Verträge sagen, du hast ausgelobt, wer den Token hat, hat dieses Recht. Und darauf beziehe ich mich und deshalb bekomme ich die Auszahlung. Und damit ist der Token untrennbar mit diesem Recht verbunden. Und der am Anfang mal den Token hatte und jetzt nicht mehr hat, kriegt auch keine Auszahlung, weil in seinem Vertrag drinsteht, dass das Halten des Tokens trotzdem eine Voraussetzung dafür ist, die Auszahlung zu bekommen. Das heißt, damit ist absolut gesichert, dass man zum einen zwar einen ganz klassischen Investmentvertrag hat, das hilft dem Buchhalter, dem Steuerberater, die wissen damit, was anzufangen, aber die Ausübung geht nur, wenn man entweder per Vertrag den Token noch hält oder selbst ohne Vertrag aufgrund der Auslobung sagt, ich halte den Token, die Auslobung gibt mir jetzt das Recht, dass ich jetzt Dividenden erhalte. So, das ist, wie wir das verknüpft haben. Es ist ein rechtliches Detail, aber es ist unheimlich wichtig, weil dadurch wird dieser Token erst richtig zweitmarktfähig und wir sprechen auch von DeFi-kompatibel. Ich kann den Token jetzt überall DeFi und Decentralized Finance benutzen, ohne dass irgendwo ein Papiervertrag rumgeschickt werden muss, ohne dass noch eine Unterschrift geleistet werden muss. Wir haben damit quasi jetzt komplett losgelöst von jeglicher Form von Papierkrieg und Unterschriften. Es reicht der technische Besitz der Tokens, um einen rechtlichen Anspruch zu haben auf Dividenden, Exit-Erlöse und so weiter. Das ist eigentlich der größte Clou, der uns oder unseren Anwälten gelungen ist, worum ich jetzt richtig sagen kann, das sind GmbH-Token. Die verhalten sich wie Token, die sind transferierbar wie Token und ich muss keine Verträge unterschreiben, kann die weitersenden und so weiter, haben aber ein Anrecht wirtschaftlich wie ein echter GmbH-Anteil. Und das in der Form hat es halt noch nicht gegeben und ich möchte vielleicht schon ein bisschen über die Zeit, einen Schlusssatz, der vielleicht hängen bleiben soll. Damals bei Ethereum haben wir programmierbares Geld erfunden. Und das war eigentlich die Vision. Uns ging es nicht um den Wert von Ether. Uns ging es darum, Geld ist jetzt programmierbar. Und deshalb lieben wir auch Stablecoins, weil Stablecoins sind so gesehen in der Weiterentwicklung davon. Und wir haben jetzt programmierbares Geld und wir sehen, was daraus entstanden ist. DeFi und andere lustige Anwendungen, von mir aus auch Memecoins, aber was auch immer. Es ist eine riesen bunte Welt von Anwendungen entstanden aufgrund von programmierbarem Geld. Mit diesen GmbH-Token haben wir jetzt programmierbares Equity oder streng genommen programmierbare Genussrechte, rechtlich gesehen, aber es ist wirtschaftlich dasselbe. Und was kann man jetzt damit alles machen? Kann ich jetzt auch sagen, ich belohne meine ersten 1000 User mit 0,0001 Tokens für die Anmeldung, für das Onboarding completed, für was auch immer. Ich schaffe, wie Bitcoin ist ein Anreizsystem. Es gibt Anreize oder Incentive System und dann funktioniert ein System. Ich kann jetzt auch Anreize in meiner GmbH schaffen und belohne sie eben mit Anteilen, wenn ich kein Geld habe. Und if this, then that, kann ich diesen Token ausgeben. Und diese Idee, was entsteht, das ist mehr Long-Term. Kurzfristig ist es mehr eine digitale Investment-Plattform. Das, wenn ich jemandem erkläre, was wir machen, sage ich, ja, wir haben eine digitale Investment-Plattform, das ist verständlich für die meisten. Aber Long-Term habe ich programmierbare Anteile und ich habe, damit wird sich hoffentlich genauso ein Ökosystem entwickeln und dann Anwendungen entwickeln, an die wir heute noch nie gedacht haben, möglich gemacht durch Ethereum. Und Ethereum ist hier quasi unser digitales Handelsregister, wenn man so möchte. Oder eine digitale Alternative zum aktuellen Handelsregister. Und das ist die Welt, die wir versuchen aufzubauen. Das ist sehr langfristig gedacht. Um dahin zu kommen, brauchen wir kurzfristige Erfolge. Und das ist momentan bei uns Business Angel Investing, Kleinanleger und diese Geschichten in GmbHs. Aber down the road gibt es da noch was ganz Großes, was so hängt, wo wir hinwollen.
Finde ich mega. Und ganz ehrlich, in meinem Kopf tauchen jetzt gerade noch mal so 10 Fragen aus. Aber dann würden wir dann diese Episode auch komplett sprengen von der Zeit her. Christoph, ich lade dich herzlich dazu ein. Wenn du die Zeit hast und die Lust dazu hast, bist du herzlich auch nochmal in einem Teil 2 eingeladen, wo wir vielleicht einfach nochmal auf so ein paar Ungewissheiten oder vielleicht auch Zuschauer Fragen, die wir einsenden können, darauf eingehen können. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abschließend, ich möchte auch nochmal kurz auf dieses Auslobungsrecht eingehen, was ich sehr, sehr interessant finde, weil da schließt sich so dieser ganze Kreis eigentlich auch am Ende wieder, den wir jetzt aufgemacht haben, hin zu dem Thema Blockchain und Kryptowährungen und worum es im Ursprung, wo es auf Bitcoin, wo Bitcoin entstanden ist, worum es eigentlich geht, und zwar die hundertprozentige und alleinige Verantwortung für sein Geld und sein Handeln zu übernehmen. Es ist ja jetzt genauso, schickst du einen Token irgendwo hin und du machst einen Fehler in der Adresse, landet der im Nirvana. Du hast keinen Bankberater, den du anrufen kannst. In dem Fall hast du jetzt nicht den Notar, den du anrufen musst, sondern du trägst zu 100% die Verantwortung und dementsprechend auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass deine 10-jährige Tochter nicht den Zugang zu deiner Wallet hat, um so eine Transaktion überhaupt ausführen zu können. Und das finde ich, deswegen finde ich dieses Auslobungsrecht in dieser Thematik passt einfach zu dieser ganzen Blockchain-Thematik, was der ursprüngliche Gedanke auch eigentlich mal war.
Ja. Von meiner Seite aus unfassbar. Also allein diese Idee zu haben, das qualifiziert dich schon ganz, 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 ganz weit oben. Ich meine, jetzt bist du ja schon sehr tief auch in diesem, sowohl technologisch, aber dieses dann halt sozusagen zu adaptieren und aufzunehmen, finde ich sehr, sehr stark, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, dass du mit sehr großen Erfolg haben wirst und dass das wachsen wird, massiv, da gehe ich schwer von aus. Je mehr Menschen darüber sprechen, je mehr Ideen da aufkommen und wie gesagt, der deutsche Mittelstand wartet, glaube ich, auf solche Lösungen und solche Möglichkeiten, das auch sehr simpel und sehr, sehr einfach zu tun.
Jetzt kannst du deinen Wort Taten folgen lassen und schickst
ja.
Also ich will nur sagen.
Ganz genau, das werde ich jetzt tun, sofort.
Weil wir ein Public Offer haben. Wir haben mit der BaFin quasi ein Basisinformationsblatt gemacht. Normalerweise dürfte ich das gar nicht tun. Ich dürfte nicht öffentlich irgendwelche Investments bewerben und so weiter. Aber aufgrund unserer Lösung und den ganzen Public Offer Geschichten, die wir gebaut haben, darf ich jetzt sagen, ihr dürft alle auf den Button klicken und investieren. Und das ist schön, dass es so einfach geht. Ja?
Das ist toll.
Wir verlinken natürlich die Webseite auch in der Podcast-Beschreibung, dass die Leute
das machen
auch finden können.
Absolut.
Alles klar. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Christoph, herzlichen Dank für heute, für die ganzen Informationen, für die ganzen Ideen. Das hilft bestimmt vielen und ja, freue mich auf jeden Fall darauf, auf die nächsten Folgen. Und wir werden noch mal ein bisschen auf Mitarbeiterbeteiligung, also das interessiert mich auch, aber das werden wir dann bestimmt nochmal separat nochmal machen.
Gerne bei Teil 2.
Teil 2, genau. Erstmal für heute, vielen lieben Dank, Christoph, vielen lieben Dank, Stefan. Ja, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Auch von meiner Seite aus, Christoph, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, bei mir sind auch noch für Teil 2 sehr, sehr viele Fragen einfach drin, wo ich auf sehr kompetenten Antworten hoffe und die auch bekommen werde. Das hast du heute definitiv bewiesen. Deswegen freue ich mich da schon drauf. André, auch dir nochmal lieben Dank. Und an alle unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Thema genauso begeistert. Ich glaube, ihr hört es in Andres und meiner Stimme. Uns hat das Ganze nochmal mehr gefesselt, obwohl wir vorher schon wussten, worum es ging. Heute absolut überzeugt für dieses Thema. Ich finde es super spannend. Geht gerne auf die Seite. Wir verlinken das, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Und dort könnt ihr euch auch einfach, ihr müsst nicht sofort auf den Button klicken, falls ihr es nicht wollt, aber dort könnt ihr euch zumindest mit noch mehr Informationen versorgen oder vielleicht auch den Kontakt zu Tokenized und zu Christoph suchen. An der Stelle genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Danke. Ciao. Ciao.